Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft. Wir sind dankbar, dass wir zu Beginn dieser besonderen Zeit des Jahres mit Ihnen zusammenkommen und über die Geburt, das Leben und die Mission unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, nachdenken können. Präsident Thomas S. Monson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Andacht zu leiten. Wir senden Ihnen allen unsere herzlichsten Weihnachtsgrüße, wo immer Sie auch sein mögen. Für die Musik bei dieser Andacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Richard Elliott. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied "Uns ist zum Heil ein Kind geboren". Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Brian K. Ashton, der zweite Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule.
Our beloved Heavenly Father,
lieber Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar für das Leben, das Beispiel, die Mission und das Opfer deines Sohnes Jesus Christus. Vater, es ist unser größter Wunsch, so wie er zu sein und seinem Beispiel zu folgen. Wir bitten dich, dass wir heute Abend, wenn wir die Worte hören, die gesprochen werden, deinen Geist spüren und tief im Herzen erkennen, wie wir das Evangelium noch besser verbreiten können. Diejenigen retten, die noch nicht gerettet sind, unseren Mitmenschen helfen und freundlich zu ihnen sind und uns so beispielhaft verhalten, dass wir Seelen zu dir bringen. Vater, wir sind sehr dankbar, dass wir einen lebenden Propheten haben. Bitte segne und stärke ihn und seine Ratgeber, die 12 Apostel und alle ihre Mitarbeiter. Wir bitten auch darum, dass die Sprecher des heutigen Abends deinen Geist bei sich haben mögen und dass wir ein offenes Herz haben und uns aus der Höhe belehren lassen mögen. Wir lieben dich und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied Noe Noe. Danach hören wir von Schwester Linda K. Burton, der Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Anschließend singt der Chor das Lied In the Bleak Midwinter.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir versammeln uns heute Abend aufgrund unserer gemeinsamen Liebe zu Weihnachtszeit und zu Weihnachten. Was gibt es Besseres als die schöne Weihnachtsmusik, die herrlichen Lieder, die Treffen von Familie und Freunden voller freudiger Gesichter und den fröhlichen Überschwang der Kinder? Diese Zeit ist auf göttliche Weise in der Lage, uns als Familien, Freunde und Gemeinschaft zusammenzuführen. Wir freuen uns darauf, Geschenke auszutauschen und uns ein festliches Mahl schmecken zu lassen. Da fällt vielen von uns so einiges ein, was unbedingt erledigt werden muss, damit Weihnachten vollkommen wird. In der Weihnachtsgeschichte des englischen Schriftstellers Charles Dickens erfasst der Neffe von Scrooge den Zauber dieser heiligen Zeit des Jahres. Er sagt, wenn es Weihnachten wurde, ist mir diese Zeit immer als eine gesegnete Zeit vorgekommen. Eine frohe Zeit voll Liebe und Vergebung und Barmherzigkeit. Soweit ich weiß, die einzige Zeit im ganzen langen Jahr, in der Männer wie Frauen einmütig ihre versperrten Herzen weit zu öffnen scheinen und an den Menschen wahrhaftig wie an Weggefährten zum Grabe denken und nicht wie an die Angehörigen einer fremden Rasse, die anderen Straßen folgen müssen. Und deshalb glaube ich sicher, obgleich es mir niemals auch nur ein Quäntchen Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, dass es mir Gutes beschert hat und wieder bescheren wird. Und deshalb sage ich, gesegnete Weihnachten. Als Vater und jetzt als Großvater wird mir der Zauber des Weihnachtsfestes bewusst, wenn ich beobachte, wie meine Kinder und heute deren Kinder die Geburt des Erretters feiern und die Gesellschaft genießen, wenn wir als Familie zusammenkommen. Bestimmt haben auch sie schon, genau wie ich, die reine Freude und kindliche Unschuld beobachtet, mit denen Kinder sich auf diesen besonderen Feiertag freuen und ihn genießen. Wenn wir ihre Freude sehen, denken wir an fröhliche Weihnachtsfeste vergangener Tage. Dickens stellte außerdem fest, manchmal ist es gut, ein Kind zu sein und ist nie so gut wie beim Weihnachtsfest, das ja von einem Kind gestiftet wurde. Ich bin in der Nähe von Los Angeles aufgewachsen. Mein Elternhaus war von Orangenhainen umgeben, deren Bäume zu dieser Jahreszeit schwer mit Orangen beladen waren. Jedes Jahr zu Weihnachten luden meine Eltern an einem Abend Verwandte, Freunde und Nachbarn ein. Es wurden Weihnachtslieder gesungen, es gab eine Kleinigkeit zu essen. Das war für uns alle ein wunderbarer Brauch und das Singen schien Stunden zu dauern. Wir Kinder sangen nur so lange, wie wir es für unbedingt nötig hielten. Dann stahlen wir uns hinaus und spielten im Orangenhain. Auch meine Frau Kathy und ich zogen unsere Kinder im Süden Kaliforniens auf, und zwar ziemlich nah an der Küste. Dort ist es für die Weihnachtszeit typisch, dass sich die Palmen im Wind wiegen. Jedes Jahr freuten sich unsere Kinder darauf, zum Hafen hinunterzugehen und die alljährliche Schiffsparade anzuschauen. Hunderte prächtige Schiffe mit bunten, blinkenden Lichtern drehten im Hafen ihre Runden und wir sahen staunend zu. Seit wir hier in Salt Lake City wohnen, haben Kathy und ich es uns zum Brauch gemacht, mit unseren Kindern und Enkelkindern irgendwo in der Nähe eine Aufführung der Weihnachtsgeschichte zu besuchen. Jedes Jahr sehen wir, wie sich Ebenezer Scrooge auf wundersame Weise von einem herzlosen Einsiedler in einen glücklichen Nachbarn voller weihnachtlicher Freude verwandelt. Dann spüren wir den Drang, den Scrooge, der in uns allen steckt, loszulassen. Wir fühlen uns dazu ermuntert, uns selbst ein wenig besser zu verhalten und dem Beispiel des Heilands zu folgen und jedermann mit Nächstenliebe zu begegnen. Der Geist der Weihnacht, der die Menschen verwandelt, beruht auf der erlösenden Macht Jesu Christi, durch die wir unser Leben zum Besseren hin ändern. Der beliebteste Bericht über die Geburt des Gottessohnes in Bethlehem vor über 2000 Jahren ist im Lukasevangelium zu verzeichnet. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlischen Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Der Engel muss die anfängliche Furcht der Hirten wahrgenommen haben, als er zu ihnen sprach, fürchtet euch nicht. Die atemberaubende Herrlichkeit Gottes, die der unerwartete himmlische Bote ausstrahlte, hatte sie tatsächlich mit Furcht erfüllt. Doch die Botschaft, deretwegen der Engel gekommen war, hatte nichts Furchterregendes an sich. Ganz im Gegenteil, er war gekommen, um ein Wunder zu verkünden, um die beste aller Neuigkeiten mitzuteilen, nämlich, dass die Erlösung der Menschheit buchstäblich begonnen hatte. Vorher und seitdem hat kein anderer Bote eine frohere Nachricht gebracht. Der einzig Gezeugte des Vaters begann seinen Aufenthalt im sterblichen Dasein. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Das war in der Tat eine große Freude. Wir alle haben Momente in unserem Leben, in denen die große Freude, die der Engel verheißen hat, in weiter Ferne und schwer zu erreichen scheinen. Wir alle sind den Gebrechen und Härten des Lebens ausgeliefert. Wir werden krank, scheitern, werden enttäuscht und am Ende sterben wir. Während viele Menschen heutzutage körperlich in Sicherheit sind, sind andere es nicht. Vielen fällt es sehr schwer, sich den Anforderungen des Lebens zu stellen und körperlich wie seelisch den Preis zu zahlen, den es ihnen abverlangen mag. Aber auch wenn das Leben seine Härten hat, ist die Botschaft des Herrn an uns heute dieselbe wie die an die Hirten, die vor 2000 Jahren ihre Herden gehütet haben. Fürchtet euch nicht. Vielleicht hat die Aufforderung des Engels, uns nicht zu fürchten, für uns in der heutigen Zeit eine weitreichende Bedeutung als bei den Hirten am allerersten Weihnachtsabend, denen die Furcht ja nur zur eigenen Beruhigung genommen wurde. Hat er uns vielleicht zu verstehen geben wollen, dass die Furcht des Erretters wegen niemals den Sieg davontragen wird? Wollte er unterstreichen, dass Todesangst niemals gerechtfertigt ist, uns daran erinnern, dass kein Problem auf Erden ewig andauert und dass niemand von der Erlösung ausgeschlossen ist? Das schönste Geschenk, das wir zu Weihnachten bekommen, wird immer das sein, das uns der Erretter selbst gab, seinen vollkommenen Frieden. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Selbst in einer Welt, in der der Friede anscheinend in weiter Ferne liegt, kann der sanfte Friede des Erretters trotz aller äußeren Umstände in unserem Herzen wohnen. Wenn wir die Einladung des Heilands annehmen, ihm zu folgen, wird anhaltende Furcht für immer vertrieben. Unsere Zukunft ist gesichert. Das ist die große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Fürchte dich nicht, ermahnt uns der Prophet Jesaja, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Weil der Erretter vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, gibt es Hoffnung und noch so viel mehr. Es gibt Erlösung, Befreiung, Sieg und Triumph. Kein Wunder, dass plötzlich ein Chor weiterer Engel erschien und der angekündigte Geburt des Erretters ein himmlisches Glanzlicht aufsetzte, indem er sang: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Keine Botschaft könnte je beruhigender sein. Keine Botschaft war jemals mit größerem Frieden erfüllt. Möge diese Weihnachtszeit mit Frieden und Freude für Sie und Ihre Lieben erfüllt sein. Denn für uns wurde an jenem Tag in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Wie so viele von Ihnen mögen auch mein lieber Mann Craig und ich all die feierlichen Weihnachtslieder ganz besonders. Wenn wir eine Liste unserer Favoriten anfertigen müssten, stünde Herbei, o ihr Gläubigen, da sicherlich ganz weit oben. Wir werden darin eingeladen, fröhlich, triumphierend herbeizukommen und unseren Erretter Jesus Christus, den Herrscher der Heerscharen, zu sehen und anzubeten. Ganz bestimmt haben wir ihn als Geistkinder im vorirdischen Dasein, als wir vom Erlösungsplan erfuhren, nicht nur gesehen und angebetet, sondern auch vor Freude gejubelt, als er sich freiwillig und demütig anbot, die Welt zu erretten. Zu den tiefgründigsten Worten, die je gesagt wurden, gehören die fünf, die er so sanft aussprach: Hier bin ich, sende mich. Der Apostel Petrus ermahnt uns, und Präsident Monson hat das oft in ähnlicher Weise getan, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wenn ich nun ein wenig aus meinen Erinnerungen an Weihnachten erzähle, erkennen Sie hoffentlich, warum mich die Hoffnung auf den Erretter erfüllt. Auf Gott, den ewigen Vater, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, und auf den vollkommenen, herrlichen Plan des Glücklichseins, den der Vater aufgestellt hat. Die erste Weihnachtserinnerung. Als ich 14 war, lebte unsere Familie in Neuseeland. Mein Vater war noch jung, etwas über 30, als er dorthin als Missionspräsident berufen wurde. Weihnachten rückte näher. Meine fünf Geschwister und ich waren immer noch dabei, uns in der neuen Heimat in der Ferne einzuleben. Mir als unreifem Teenager machte die Trennung von meinem Zuhause, meinen Freunden und meinen Angehörigen zu schaffen. Ich blies Trübsal. Mir fehlten der gewohnte Anblick, die vertrauten Klänge und Feierlichkeiten, die Musik, die Lichter, der Weihnachtsbaum, der Schnee und vor allem die Verwandtschaft. Ich vermisste meine heißgeliebten Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten, die sich im Haus von Opa Kerr in Salt Lake City zur jährlichen Weihnachtsfeier der Familie Kerr versammeln würden. Es war Heiligabend 1966. Nur widerwillig hatte ich meine Familie zu einem Familienabend im Missionsheim begleitet. Ich war fest davon überzeugt, dass dieses Treffen bestenfalls ein schwacher Ersatz für das Familientreffen der Kerrs sein konnte, nachdem ich mich so sehnte. Ich weiß nicht mehr genau, wann das Telefon klingelte, aber dieser Anruf veränderte mich in meiner jugendlichen Unreife. Tiefe Anteilnahme für meinen lieben Vati ergriff mich und ich bereute, bis dahin so selbstsüchtig gewesen zu sein. Am Apparat war mein Onkel Joe. Er teilte uns mit, dass unser lieber, selbstloser, arbeitsamer, seinen Bündnissen stets treuer Opa Kerr einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und bewusstlos im Krankenhaus lag. Mir schossen Erinnerungen an diesen stets kamerabewehrten, musikalischen, lustigen Patriarchen in den Sinn, den wir alle so lieb hatten. Vati war nach dem Anruf sichtlich erschüttert. Nachdem er sich wieder gefasst hatte, straffte er aber die Schultern und legte für den Plan des Vaters und für seinen Glauben, dass der Erretter eine entscheidende Rolle darin spielt, Zeugnis ab. Das Zeugnis berührte mein wundes Herz. Leider erholte Großvater sich nicht. Schon am nächsten Tag verstarb er. In Neuseeland war bereits der erste Weihnachtsfeiertag, aber in Salt Lake City war noch Heiligabend. Für meinen Opa immer der schönste Tag des Jahres. Es war das erste Mal, dass ich jemanden verlor, der mir so nahe stand. Auch wenn der Verlust mich schmerzte, fand ich Segen und Trost in meiner Kenntnis vom herrlichen Plan des Glücklichseins. Ich sah mich darin bestätigt, dass ich Opa wiedersehen würde, wenn ich mein Leben so führte wie er. Ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ganz verstanden hatte, was für eine wichtige Rolle der Erretter und sein Sühnopfer dabei spielten, dass es mir möglich war, eines Tages mit meinem Leben wieder vereint zu sein. Ich wusste aber genug, um mich über den Plan zu freuen. Ich wusste genug, um den Herrn anzubeten, dessen Geburt wir feierten. Seit diesem Weihnachtsfest vor so langer Zeit habe ich noch mehr über unseren Erretter erfahren. Präsident Harold Billie hat gesagt, der Sohn Gottes kam als der einzig gezeugte Sohn hierher, um eine Mission zu erfüllen, um als Lamm geschlachtet zu werden, um allen Menschen Errettung zu bringen. Dadurch, dass er sein Leben hingab, öffnete er die Tür. Er lehrte den Weg, durch den wir ewiges Leben erlangen können. Das war Jesus in all seiner Größe. Mit Weihnachten 1984 verbinde ich eine weitere prägende Erinnerung, durch die meine Dankbarkeit für den Erretter und den herrlichen Erlösungsplan erheblich zunahm. Ich war 32, mit meinem lieben, treuen Mann verheiratet und Mutter von 4 entzückenden kleinen Kindern im Alter von 3 bis 10. 6 Wochen vor Weihnachten erhielten wir vom Arzt eine Mitteilung, durch die unsere Welt aus den Fugen geriet. Ich hatte Krebs. Craig und ich schauten einander ungläubig an. Wir konnten die Tränen kaum zurückhalten und fragten uns, was die Zukunft wohl bringen würde. Doch schon das nächste Gefühl war der liebliche Friede, der alles Verstehen übersteigt. Er beruhte auf unserem Glauben an Jesus Christus und an den Plan des Vaters. Obwohl Craig damals Bischof unserer Gemeinde war, beschlossen wir, nur die Familie über meine Erkrankung zu unterrichten, damit für unsere Kinder alles so normal wie möglich bleiben konnte. In den 6 Wochen vor Weihnachten fuhr ich nun also fast täglich durch Schnee und Eis zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, während unsere Mütter und Schwestern selbstlos zu Hause aushalfen. Es war eine Zeit der Prüfung, aber wenn ich an dieses Weihnachten zurückdenke, kann ich kaum in Worte fassen, wie sehr ich für das Sühnopfer unseres Errettes und den barmherzigen Plan des großen Schöpfers dankbar war. Mir wurde wohl deutlicher als jemals zuvor bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist, und der Plan des Glücklichseins bekam jetzt eine größere Bedeutung für mich. Weihnachten war in dem Jahr ganz anders als sonst. So sehr ich alles mag, was mit Weihnachten zusammenhängt, mir waren nur noch meine ewige Ehe, meine Familie, mein Glaube an meinen Vater im Himmel, an Jesus Christus und an den Plan und mein Zeugnis davon wichtig. Als ich mich eines Tages zu Hause ausruhte, mir Gedanken um die Zukunft unserer Kinder machte und dabei die Zeitschrift Friend durchblätterte, fiel mein Blick auf ein Lied darin. Ich setzte mich ans Klavier und fing zu singen an. Ich musste weinen, als mir die Botschaft in mein Herz drang. Mir war klar, dass ich das Lied nicht nur den 100 PV-Kindern in der Gemeinde beibringen musste, wo ich PV-Musikbeauftragte war, sondern vor allem auch unseren 4 kostbaren Kindern daheim. Der Text lautet: Wie hat Gott Vater uns gelehrt, was Güte und Liebe sind? Er sandte seinen heiligen Sohn zur Erde als kleines Kind. Wie hat Gott Vater uns gezeigt, den Weg zu ihm zurück? Es lebte Jesus auf der Erde, wies uns den Weg zum Glück. Wie hat Gott Vater uns erklärt, was Tod und Opfer sei? Es starb sein Sohn, er lag im Grab und lebte dann aufs Neue. Was will Gott Vater nun von uns? Die heilige Schrift uns sagt: Lebt gläubig, hofft, folgt Jesus nach, helft denen, die verzagt. Was möchte er? Lebt wie sein Sohn. Dieses inspirierte Lied vermittelte mir eine flüchtige Vorstellung davon, wie ich dem Vater im Himmel meine Dankbarkeit für seinen Sohn und seinen Plan zeigen konnte. Selbst wenn es mir nicht vergönnt sein sollte, unsere Kinder erwachsen werden zu sehen, so könnten sie doch, wenn sie irgendwann die einfache, aber tiefgründige Lehre in diesem feierlichen Lied erkannten, verstanden und danach lebten, wahre Jünger Jesu Christi werden. Ein besonderer Geist schwebte in jenem Jahr über unserem Zuhause, der uns Frieden und Liebe füreinander bescherte. Ich hatte das Gefühl, als sei unseren Kindern zu dem Weihnachtsfest ein außergewöhnliches Verständnis für Heiliges geschenkt worden. Niemals zuvor und nie wieder danach haben sie ein Krippenspiel mit einer solchen Andacht und Liebe aufgeführt, die über ihr zartes Alter weit hinausging. In dieser bedrückenden Lage waren wir offenbar für geistige Eindrücke noch aufmerksamer, wenn wir dankbar darüber nachdachten, dass uns mit Jesus Christus ein Erretter geschenkt wurde und dass der Vater im Himmel den herrlichen Erlösungsplan für uns aufgestellt hat. Ich habe mich oft gefragt, wie jemand ohne die Hoffnung leben kann, die wir unserer Kenntnis des Erlösungsplans und der zentralen Rolle des Sühnopfers in diesem Plan verdanken. Ich schließe mich mit meinem Zeugnis dankbar dem unseres lieben Propheten Thomas S. Monson an, der so kraftvoll erklärte: Von ihm, der einen jeden von uns vom endlosen Tod errettet hat, von Jesus Christus gebe ich Zeugnis, nämlich, dass er ein Lehrer der Wahrheit ist, aber er ist mehr als ein Lehrer. Er hat uns vorbildlich das vollkommene Leben vorgelebt, aber er ist mehr als ein Vorbild. Er ist der große Arzt, aber er ist mehr als ein Arzt. Er, der das verlorene Bataillon der Menschheit gerettet hat, ist der buchstäbliche Erretter der Welt. Der Sohn Gottes, der Fürst des Friedens, der Heilige Israels, ja, der auferstandene Herr, der verkündet hat: Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der lebt. Ich bin der, der getötet worden ist. Ich bin euer Fürsprecher beim Vater. Wenn man an sein unbegreifliches Opfer für uns denkt, gehören zu den traurigsten Worten, die unser Erretter jemals aussprach, gewiss auch diese 4. Wollt auch ihr weggehen? Wenn die Zeiten schwierig sind, haben wir die Wahl, ob wir uns von ihm abwenden und uns mit unseren Bedrängnissen allein abmühen wollen, oder ob wir uns ihm und dem Plan des Vaters zuwenden, weil wir festgestellt haben, dass wir keinerlei Bedrängnisse erleiden werden, die nicht in der Freude über Christus verschlungen werden. Ich bete für jeden von uns, dass er der Aufforderung des feierlichen Weihnachtsliedes folgen möge. O, lasset uns anbeten. Gepriesen seien der Herr und unser Vater im Himmel für den herrlichen und vollkommenen Plan. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns darauf, nun von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied Carol of the Bells. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, ist der Schlusssprecher am heutigen Abend.
Den bekanntesten und beliebtesten Bericht über die Geburt des Heilands finden wir im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jedes Mal, wenn ich von der Reise Josefs und Marias nach Bethlehem lese, von der armseligen Krippe, von der schlichten Geburt des Herrn Jesus Christus, von den Hirten und von den Engeln, die dem ganzen Volk eine große Freude verkündeten, erfüllt mich Dankbarkeit. Der Wiederherstellung des Evangeliums in der heutigen Zeit verdanken wir einen wichtigen Begleitbericht zur Geburt des Heilands, den wir im Buch Mormon finden. In meiner Botschaft möchte ich auf diese ergänzende Beschreibung des ersten Weihnachtsfestes näher eingehen. Wenn wir uns diese Begebenheit nun gemeinsam anschauen, stellen Sie sich bitte vor, Sie seien selbst dabei gewesen und hören Sie nicht nur den Worten zu. Ich bete dafür, dass der Heilige Geist Ihnen helfen möge, diese Schriftstellen auf sich und Ihre Familie zu beziehen und dass er Ihr Herz mit dem wahren Geist der Weihnacht erfüllen möge. Unser Bericht beginnt im Land Zarahemla, einige Jahre vor der Geburt des Erretters. Samuel der Lamanit verkündete unter dem Volk Umkehr und er prophezeite von Christus. Stellen Sie sich nun bitte vor, Sie wären 10 Jahre alt und inmitten der Menge, die zuhört, wie ein Prophet Gottes künftige Ereignisse vorhersagt. Samuel verkündete: Siehe, ich gebe euch ein Zeichen, denn es kommen noch 5 Jahre und siehe, dann kommt der Sohn Gottes, um all jene zu erlösen, die an seinen Namen glauben. Und siehe, dies will ich euch zum Zeichen für die Zeit seines Kommens geben. Denn siehe, es werden große Lichter am Himmel sein, so sehr, dass es in der Nacht vor seinem Kommen keine Finsternis geben wird, so sehr, dass es den Menschen scheinen wird, als sei es Tag. Darum wird es einen Tag und eine Nacht und einen Tag geben, als sei es ein Tag und es gebe keine Nacht. Und dies soll euch ein Zeichen sein. Und siehe, es wird ein neuer Stern aufgehen, wie ihr einen solchen nie gesehen habt. Und auch dies wird euch ein Zeichen sein. Als nun die Zeit verging, fingen die Prophezeiungen der Propheten an, sich in zunehmendem Maße zu erfüllen. Denn größere Zeichen und größere Wundertaten fingen an, unter dem Volk gewirkt zu werden. Stellen Sie sich vor, dass 5 Jahre vergangen sind. Sie sind nun etwa 15 Jahre alt. Inmitten der Zustände, die gegenwärtig herrschen, erinnern Sie sich noch gut an die Prophezeiungen Samuels. Aber es gab einige, die anfingen zu sagen, die Zeit sei vorbei, dass sich die Worte erfüllen könnten, die von Samuel dem Lamaniten gesprochen worden waren. Und sie fingen an, sich über ihre Brüder zu freuen, nämlich, siehe, die Zeit ist vorbei und die Worte Samuels haben sich nicht erfüllt. Darum waren eure Freude und euer Glauben daran unnütz. Und es begab sich. Sie brachten einen großen Aufruhr im ganzen Land zuwege. Und das Volk, das Glauben hatte, fing an, sehr besorgt zu sein, dass das, was gesagt worden war, sich irgendwie nicht ereignen würde. Aber siehe, sie warteten standhaft auf den Tag und die Nacht und den Tag, die wie ein Tag sein sollten, als ob es keine Nacht gäbe, sodass sie wissen würden, dass ihr Glaube nicht unnütz gewesen war. Nun begab es sich, von den Ungläubigen war ein Tag festgesetzt worden, da alle, die an jene Überlieferungen glaubten, hingerichtet werden sollten, wenn das Zeichen nicht eintreten würde, das vom Propheten Samuel angegeben worden war. Brüder und Schwestern, können wir auch nur ansatzweise erahnen, wie es gewesen sein muss, auf die Zeichen seines Kommens zu warten und dabei die grässliche Aussicht auf den Tod vor Augen zu haben? Wären Sie oder ich da im Glauben fest und standhaft geblieben, oder hätten wir Zweifel bekommen und wären zurückgeschreckt? Doch dann wurde das von Samuel vorhergesagte Zeichen der Geburt Christi tatsächlich gegeben. Umgeben von religiöser Verfolgung und gerade einmal 15 Jahre alt, staunen sie eines Abends, als die Sonne untergeht, es aber nicht dunkel wird. Und das Volk fing an, sich zu wundern, weil es nicht finster wurde, als die Nacht kam. Und sie fingen an zu erkennen, dass der Sohn Gottes in kurzem erscheinen müsse. Ja, alle Menschen waren so überaus erstaunt, dass sie zur Erde fielen. Und es begab sich, diese ganze Nacht lang gab es keine Finsternis, sondern es war so licht, als sei es Mittag. Und es begab sich, die Sonne ging am Morgen wieder auf, und wegen des Zeichens, das gegeben worden war, wussten sie, dass es der Tag war, an dem der Herr geboren werden sollte. Und es hatte sich begeben, ja, alles, jedes kleinste Teil gemäß den Worten der Propheten. Und es begab sich auch, ein neuer Stern erschien, gemäß dem Wort. Der Tag der Geburt Jesu war für die Gläubigen in der neuen Welt ein Tag der Befreiung. Das Licht als Zeichen der Geburt des Heilands rettete ihnen buchstäblich das Leben. Brüder und Schwestern, stellen Sie sich nun vor, dass 30 weitere Jahre vergangen sind. Sie sind nun bald 50 Jahre alt. Sie erinnern sich immer noch lebhaft an Samuels Worte und an das, was sie als Teenager erlebt haben, als das Zeichen der Geburt des Herrn gegeben wurde. Eines der von Samuel vorhergesagten Zeichen des Todes Christi waren 3 Tage tiefster Finsternis. Und es begab sich, es lag dichte Finsternis auf dem ganzen Antlitz des Landes, so sehr, dass dessen Bewohner, die nicht gefallen waren, die Schwaden der Finsternis fühlen konnten. Und wegen der Finsternis konnte es kein Licht geben, weder Kerzen noch Fackeln. Auch konnte kein Feuer entzündet werden, sodass es überhaupt keinerlei Licht geben konnte. Und es war keinerlei Licht zu sehen, weder Feuer noch Glimmen, weder die Sonne noch der Mond noch die Sterne. Denn so dicht waren die Nebel der Finsternis, die auf dem Antlitz des Landes lagen. Und es begab sich, es dauerte den Zeitraum von 3 Tagen, dass kein Licht zu sehen war. Wie mag es wohl gewesen sein, diese 3 Tage unbeschreiblicher Finsternis zu erleben, und dann kurz darauf mit 2.500 Menschen am Tempel im Land Überfluss zusammenzukommen? Können Sie sich den erhabenen Augenblick vorstellen, als der Erretter vom Himmel herabstieg und verkündete: Siehe, ich bin Jesus Christus. Ich bin das Licht und das Leben der Welt. Bei dieser besonderen Zusammenkunft am Tempel waren 2 der ersten Worte, mit denen der Heiland sich selbst beschrieb: das Licht. Samuel hatte vorhergesagt, es werde ein Zeichen in Form von Licht geben. Dieses Zeichen wurde bei der Geburt des Heilands gegeben. Das wahre Licht, nämlich Jesus Christus, hatte auch die fürchterliche Finsternis und Furcht im Leben der Menschen vertrieben, die dort zusammengekommen waren. Der Bericht im Buch Mormon über das erste Weihnachtsfest vermittelt uns ein tieferes Verständnis davon, dass Jesus Christus das Licht ist, das in der Finsternis leuchtet. In jeder Lebensphase, in allen Umständen, in die wir geraten mögen, und bei jeder Prüfung, die sich uns stellen mag, ist Jesus Christus das Licht, das die Furcht vertreibt, das uns Zuversicht gibt und die Richtung weist und das anhaltenden Frieden und dauerhafte Freude hervorbringt. Bei vielen unserer bedeutenden und bewährten Weihnachtsbräuche spielen verschiedene Formen von Licht eine Rolle. Lichter am Baum, Lichter im und auf dem Haus, Kerzen auf dem Tisch. Mögen all die schönen Lichter an den Feiertagen uns jederzeit an ihn erinnern, der die Quelle allen Lichts ist. Denn in die dunklen Gassen, da strahlt ein Licht mit Macht. Der Hoffnungsstern kommt mit dem Herrn in dieser heiligen Nacht. Ich bezeuge, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, dass er seine Mission und sein Wirken auf Erden erfüllt hat und dass er als unser wiederauferstandener Herr noch heute lebt. Dafür lege ich Zeugnis ab im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Isn't it a wonderful privilege to enjoy this beautiful evening?
Ist es nicht wunderbar, diese schöne Zeit in Gegenwart unseres lieben Propheten Präsident Thomas S. Monson verbringen zu dürfen? Weihnachten ist wirklich einzigartig. Wir sehen unsere Mitmenschen mit anderen Augen, öffnen unser Herz ein wenig mehr der Schönheit, die uns umgibt, und wenden uns anderen mit etwas mehr Güte und Mitgefühl zu. Als Erwachsene erhaschen wir, wenn wir Glück haben, hin und wieder kurz ansatzweise das Gefühl, wieder ein Kind zu sein. Der Gedanke, dass Menschen, die wir lieben, etwas Besonderes für uns unternehmen und unsere Begeisterung über das, was wir für sie unternehmen, erwärmt uns das Herz und erfüllt uns mit Liebe und Vorfreude. Hinzu kommen die flackernden Lichter, der prächtige Weihnachtsschmuck und die berührenden Bilder von Christi Geburt. Kein Wunder, dass die Weihnachtszeit jedermann so gut gefällt. Und dann gibt es selbstverständlich noch die Musik. Nichts unterstreicht die tiefe Bedeutung und den Geist dieser Zeit auch nur annähernd so schön wie ein Weihnachtslied. Ob eine Melodie fröhlich, besinnlich oder wehmütig ist, Weihnachten hat etwas an sich, was zu herrlicher Musik inspiriert. All die wundervollen weihnachtlichen Klänge erheben uns geistig und führen uns den Grund unserer Freude vor Augen. Heute haben wir nun das große Glück, vom Orchester am Tempelplatz und vom Tabernakelchor himmlische Musik hören zu dürfen. Er trägt seine Musik derart vollendet vor, dass ich mir immer gerne vorstelle, die Engel im Himmel neigen sich mitunter hinab, um ein wenig zuzuhören oder gar mitzusingen. Der Chor hat soeben eines der schönsten Weihnachtslieder gesungen, die je geschrieben wurden. Der bezaubernde Carol of the Bells wurde in den Vereinigten Staaten erstmals 1921 aufgeführt. Eigentlich ist er gar kein Weihnachtslied, sondern geht auf ein uraltes ukrainisches Volkslied namens Schedrik zurück, was oftmals mit der Großzügige übersetzt wird. In ukrainischen Familien sang man dieses Lied immer zum Neujahrsfest. Der Text handelt ursprünglich von einer Schwalbe, die einer Familie ins Haus fliegt und ihr von dem überwältigenden Glück erzählt, das sie im kommenden Jahr zu erwarten hat. Ich mag die Stimmung dieses Liedes. Mir gefällt seine hoffnungsvolle, optimistische Botschaft. Ist das nicht die Botschaft der Weihnachtszeit? Selbst wenn uns die Welt reichlich finster vorkommt, wenn alles irgendwie schief geht, uns das Herz vor Enttäuschung oder Sorgen fast bricht, selbst wenn uns Traurigkeit und Kummer umfangen, singen wir trotzdem Freu dich, o Welt, und Friede allen Menschen. Und das verdanken wir Jesus, der gekommen ist, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen. Da passt es doch recht gut, dass das bekannte Weihnachtslied, das wir gerade gehört haben, ursprünglich Der Großzügige hieß. Weihnachten ist immerhin eine Zeit, in der man großzügig ist. Von diesem Geist beflügelt, bringen wir manchmal Stunden damit zu, das perfekte Geschenk für Freunde und Angehörige zu finden. Wir überlegen, wie wir noch mehr helfen und noch mehr gute Laune verbreiten können. Wir empfinden ein Verlangen, noch ein wenig mehr mit unseren Lieben zusammen zu sein. Uns wird stärker bewusst, wer gerade in Not ist, und oftmals wenden wir uns diesen Menschen noch großzügiger zu und helfen ihnen. Bei all dem spiegelt sich in uns, auf unvollkommene Weise, aber von Herzen kommend, die Großzügigkeit unseres Erretters wider, dessen Geburt wir würdigen möchten. Wir alle wissen aber auch, dass der Geist der Weihnacht allzu oft unter hektischer Betriebsamkeit, einem übervollen Terminkalender oder dem Zwang, einkaufen und Rechnungen bezahlen zu müssen, leidet oder gar darin untergeht. Ich möchte nur nicht sagen, dass wir uns alle wieder Grinch verhalten sollten, aber einige meiner schönsten Erinnerungen an Weihnachten hängen mit dem Austausch von Geschenken zusammen. Damit, dass man sich im Getümmel verliert und damit, dass man an großen oder kleinen fröhlichen Feiern teilnimmt, die die Menschen zu dieser Jahreszeit zusammenführen. Es gibt freilich viele Gründe, all dies zu genießen und doch noch so vieles weitere mehr. Lassen Sie uns darum doch alle in dieser Weihnachtszeit einen stillen Augenblick für unsere Seele finden, indem wir dem Großzügigen unsere Aufwartung machen und ihm von Herzen danken. Denken wir an die liebevolle und grenzenlose Barmherzigkeit unseres mitfühlenden Vaters im Himmel. Mögen wir uns, wenn wir Geschenke kaufen, überreichen oder empfangen, doch auch die Zeit nehmen, im Stillen über die unzähligen Geschenke nachzudenken, die Gott auf uns, seine Kinder, hat herabregnen lassen. Es liegt wohl in der Natur des Menschen, alles für selbstverständlich zu halten, selbst wenn es von großem Wert ist. Dies gehört jedenfalls zu den Lektionen, die wir aus der Geschichte von den 10 Aussätzigen aus den Tagen Jesu lernen. Mit einer bedrückenden Krankheit geschlagen, die sie von Freunden und Angehörigen trennte, ja vom Leben selbst ausschloss, hatten diese beklagenswerten Aussätzigen den Sohn Gottes um Heilung angefleht und sie erhalten. Wie Sie wissen, gingen nach diesem beeindruckenden Wunder 9 von diesen Aussätzigen guter Dinge ihres Weges. Nur ein einziger kehrte zurück. Nur einer von 10 nahm sich die Zeit, sich dankbar zu zeigen. Nur einer von den 10 kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Ein so einfacher Ausdruck reiner Dankbarkeit mag heutzutage so selten sein wie in dieser Geschichte. Aber wenn es geschieht, berührt es unser Herz und wir finden einen Anlass, unsere eigenen Segnungen zu zählen. Von einem Beispiel habe ich erfahren, bei dem es um einen Mann geht, der in Afrika lebt. Wegen einer Behinderung hat er nie gehen können. Gezwungenermaßen musste er die meiste Zeit zu Hause bei seinen Eltern bleiben. Er konnte weder arbeiten noch mit Freunden ausgehen. Selbst das Allereinfachste, was wir für ganz selbstverständlich halten, war ihm unmöglich. Doch dann ließ ihn eine Nachricht aufhorchen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hatte für eine Veranstaltung nicht weit von ihm daheim Rollstühle angeliefert. Er bat einen Freund, ihn mitzunehmen, und schaute dann zu, als Dutzende behinderte Frauen, Männer und Kinder in einen funkelnagelneuen Rollstuhl gehoben wurden. Ach, wie gern wollte er in so einem Stuhl sitzen. Wie würde sich sein Leben ändern, wenn er sich auch nur einen Augenblick lang aus eigener Kraft bewegen könnte. Er stellte sich in die Schlange, bis er endlich an der Reihe war. Zwei Männer hoben ihn in einen Stuhl und zum ersten Mal in seinem Leben konnte er sich frei bewegen. Anfangs war er noch etwas zaghaft, aber dann bekam er ein Gefühl für den Rollstuhl und wurde immer mutiger. Er machte Kehrt, drehte Pirouetten, spurtete los und ließ die Räder abheben. Ausgelassen wedelte er mit den Händen, als er an seinem Freund vorbeiflitzte. Er flog geradezu dahin. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nach einer Weile jedoch rollte er den Stuhl langsam zurück und machte still ergeben Anstalten, sich wieder heraushelfen zu lassen. »Was hast du vor?«, fragte ihn sein Freund. Der Mann lächelte und zuckte mit den Schultern. »Jetzt ist ein anderer an der Reihe«, sagte er. Einer der Missionare im Kirchendienst kniete sich neben ihn und sagte, »Dieser Rollstuhl gehört dir.« Der Mann konnte es nicht glauben. Er hatte gedacht, dass man sich bei der Veranstaltung lediglich zeigen lassen konnte, wie man Rollstuhl fährt. »Er gehört wirklich mir?«, vergewisserte er sich. »Ja, doch. Aber ich habe überhaupt kein Geld.« »Er gehört dir. Es ist ein Geschenk von Menschen, denen etwas an dir liegt.« Als dieser einfache Mann schließlich begriff, was da tatsächlich geschehen war, schaute er seinen Freund an. Er schaute den Missionar an. Er wollte die Tränen zurückhalten, aber es gelang ihm nicht. Und so weinte und lachte er gleichzeitig aus lauter Freude. Und sein Freund und der Missionar weinten mit ihm. »Danke«, flüsterte er. Er umarmte beide, ließ sich in seinen Stuhl nieder, stieß einen Jubelruf aus und fuhr dann abermals mit einem breiten Lächeln davon. »Ich kann fliegen«, rief er, als er auf dem Gehweg vor- und wieder zurücksauste. Dieser Mann wusste, was Dankbarkeit ist. Haben wir jemals eine solch reine, grenzenlose Dankbarkeit empfunden? Mögen wir in dieser Weihnachtszeit und das ganze Jahr hindurch doch an den Großzügigen denken, unseren Gott, unseren Vater, unseren geliebten Hirten und Ratgeber. Denn er ist es, der die Geschenke macht. Er ist der Großzügige. Wenn wir als seine Kinder um Brot bitten, gibt er uns keinen Stein. Er bedenkt uns vielmehr mit derart überragenden und kostbaren Geschenken, dass wir sie noch nicht einmal vollständig erfassen oder uns auch nur vorstellen können. Er schenkt uns Frieden, Freude, Fülle, Schutz, Fürsorge, Wohlwollen, Hoffnung, Zuversicht, Liebe, Errettung, ewiges Leben. Jetzt zu Weihnachten feiern wir das größte aller Geschenke, das alle anderen erst möglich macht. Die Geburt des Jesuskindes in Bethlehem. Seinetwegen hat das Grab keinen Sieg und der Stachel des Todes ist in Christus verschlungen. Er ist das Licht und das Leben der Welt. Ja, ein Licht, das endlos ist, das niemals verfinstert werden kann. Ich danke Gott voller Freude für seine Großzügigkeit. Er bewahrt uns vor der Einsamkeit, der Leere und der Unwürdigkeit. Er öffnet uns die Augen und die Ohren. Er verwandelt Finsternis in Licht, Kummer in Hoffnung und Einsamkeit in Liebe. Er befreit uns aus der Sklaverei und der Selbstsucht vergangener Tage und eröffnet uns den Weg in eine sinnerfüllte Gegenwart und eine erfüllende Zukunft. Er ist es, den wir anbeten. Er ist unser Gott. Er ist der Großzügige. Er ist es, der seine Kinder so umfassend liebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn hingab, damit jeder, der ihm folgt, nicht zugrunde geht, sondern das immerwährende Leben hat. Jesus, dem Messias, verdanken wir, dass wir uns nie wieder wie Fremde fühlen müssen. Wir stehen mit den Gerechten auf, wenn er wiederkehrt. Und weil sein Leben vollkommen und sein Opfer ewig war, können wir einst bei den Engeln des Himmels stehen und mit ihnen ein Geschenk für die Ewigkeit empfangen. Mögen wir zu dieser Weihnachtszeit an unseren großzügigen Vater im Himmel denken und dem allmächtigen Gott, der all seinen Kindern Flügel verliehen hat, damit sie fliegen, zutiefst und von Herzen danken. Dafür bete ich demütig und aufrichtig, und ich gebe diesen Segen von Herzen, jetzt zu Weihnachten und jederzeit im Namen unseres geliebten Erretters, Jesus Christus. Amen. Wir bedanken uns beim Tabernakelchor und beim Orchester am Tempelplatz für die schöne Weihnachtsmusik. Wir danken ebenso den Sprechern sowie allen anderen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen dieser Andacht beigetragen haben. Zu Beginn dieser besinnlichen Zeit beten wir dafür, dass jeder von Ihnen den Frieden und die Hoffnung erfahren möge, die sich in der erlösenden Liebe unseres Heilands kundtun. Der Chor singt zum Abschluss dieser Versammlung das beliebte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Auf ein Zeichen von Bruder Murphy stimmen die Anwesenden dann bei der dritten Strophe ein. Das Schlussgebet spricht daraufhin Schwester Cheryl A. Esplin, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir sind dankbar, dass wir heute Abend deinen Geist verspürt haben. Wir sind dankbar für die herrliche Musik und für die Botschaften und Zeugnisse, die uns aufgebaut haben und die uns mit Liebe und Dankbarkeit für dich und deinen geliebten Sohn Jesus Christus erfüllt haben. Es ist ein Segen, dass wir jetzt zu Weihnachten seine Geburt feiern dürfen, die der ganzen Menschheit Licht und Leben und Frieden und Hoffnung gebracht hat. Wir danken dir, dass es zu allen Zeiten Propheten und Apostel gegeben hat und dass es vor allem auch heute besondere Zeugen Jesu Christi gibt, die auf der ganzen Welt für ihn Zeugnis ablegen. Bitte segne uns, dass wir das Leben und die Mission unseres Erretters und Erlösers noch besser verstehen. Mögen wir dann aus dieser Erkenntnis heraus danach streben, noch mehr an ihn zu glauben, noch mehr wie er zu werden, großzügiger und freundlicher, gehorsamer und deinem Willen gefügiger, selbstloser und mitfühlender mit allen Leidenden und Trauernden. Wir lieben dich, Vater, und wir lieben deinen Sohn. All dies sagen wir in seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.